Lesung des Predigttextes heute mit ein paar Bildern verbinden. Deswegen lesen wir den jetzt hier schon mal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Dieser Text ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Und an diesem Bild können wir erkennen, da gibt es noch keine Punkte und Striche unter den Konsonanten, aus denen das Hebräische ursprünglich besteht. Und wenn ich dazu erzähle, weiß nicht, wer von euch schon in Israel war, so in den Jahren nach der Wende, sicher eine ganze Reihe, dann kann man dort so etwas kaufen, was man zu Hause an den Türpfosten schrauben kann. Ich gehe mal hier ein Bild weiter. Ja, zunächst mal, die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Das ist eine Menorah, das heißt der siebenarmige Leuchter, der Israel in seiner Geschichte begleitet hat. Und in diesem siebenarmigen Leuchter sehen wir hier ein Medaillon. Auf den anderen Reliefs sind Szenen aus der Geschichte Israels zu sehen. Aber dieses Medaillon, darum geht es mir jetzt, dieses hier, das sieht dann so aus. Diese beiden hebräischen Buchstaben, pardon. So, jetzt haben wir es. So, diese beiden Worte, die heißen Shema Yisrael, höre Israel. Darum soll es heute gehen. Aber ich wollte einfach nur mit diesen Bildern deutlich machen, dass genau diese beiden Worte, genau dieses Glaubensbekenntnis Israels von so zentraler Bedeutung sind für das gesamte Leben in Israel, dass man sich entschieden hat, es gehört als Medaillon auf den Leuchter, auf die Menorah, die vor der Knesset in Jerusalem steht. Und das nächste, dieses handgeschriebene Blatt mit dem Glaubensbekenntnis Israels, mit dem Shema Israel, mit dem Höre Israel, das soll in solche kleinen Behälter zusammengerollt eingefügt werden, die man, wie gesagt, an die Haustür, an die Eingangstür zum Haus anschrauben kann, damit man bei jedem Verlassen des Hauses, bei jedem Nachhausekommen erinnert wird an dieses Höre Israel. Und es gibt sogar Mesusa-Kontrolleure, dieses Gerät hier, was wir hier sehen, das ist eine Mesusa und da finden wir auch wieder den Anfangsbuchstaben und den siebenarmigen Leuchter drauf. Es ist sozusagen alles im Glauben mit dem alltäglichen Leben vernetzt, dass die Israeliten, die Kinder Gottes im alten Bundesvolk ohne Unterlass daran erinnert werden, aber dass sie auch merken, es ist Bestandteil unseres wirklichen Lebens. Man kann solch eine Mesusa auch an Kaufhallen und Supermärkten am Eingang finden. Es gibt Menschen, wahrscheinlich sind das die orthodoxen Juden, die das auch innerhalb ihrer Wohnung an jedem Türrahmen anbringen, außer an der Toilette und am Bad. Ja, das kann man also nachlesen und ich wollte euch das einfach erzählen. Und schließlich, nicht nur in der Mesusa, die an den Türpfosten geschraubt wird, sondern auch in den Tefillin, das sind diese Kapseln hier oben, die hat dieser junge Mann sich auf den Kopf gebunden, der hat ihn sich angebunden und die Gebetsriemen hier, die er sich um den Arm gebunden hat und hier genau dasselbe. Das sind alles Erinnerungspunkte, die man im Alten Testament finden kann, dass sie dem Volk gesagt worden sind, so sollt ihr handeln, so sollt ihr leben. Wir können daran merken, wie intensiv die Verbindung zum Wort Gottes in Israel ist, wenn es denn ernst genommen wird. Wir Das kennen unsere jungen Leute, wenn sie beim Buju gewesen sind oder bei irgendeiner Jugendfreizeit. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Diese Frage, die beschäftigt ja Menschen und es ist ein toller Einstieg, junge Leute einzuladen, dass sie mit den anderen zusammen darüber nachdenken, ja, was hat das Wort Gottes, was hat das Wort der Bibel für mein Leben, für Konsequenzen? Dazu gehört die Erinnerung daran, dass Jesus Wert gelegt hat auf das Hören. Wir kennen ja die Bergpredigt aus Matthäus 5 bis 7 oder aus dem Lukas-Evangelium. Und am Schluss der Bergpredigt spricht Jesus, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt und die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Soweit unser Predigttext. Mein Gedanke, liebe Geschwister, war einfach das, was man so an Bildern finden kann, euch mal vor Augen zu malen, um die Tragweite der Worte der Bibel für unser alltägliches Leben bewusst zu machen. Das war die Idee dabei. Ansonsten, um nochmal anzuknüpfen an eurem wunderschönen Anspiel, wir kennen auch da so ein Sprichwort vom Hören. Hör auf deine Frau, fahr vorsichtig. Kennt ihr das? Hör auf deine Frau, fahr vorsichtig. Manchmal erinnere ich mich daran, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre. Aber das ist so die Gefahr bei mir. Der heutige Wochenspruch ist ja aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10 genommen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Ich bin heute sozusagen zu Gast in einer Stadt der Auditorien, der Hörsäle. Ich glaube, dass ganz viele Menschen hier gut trainiert sind im Zuhören, aber auch im gut artikulierten und gut durchdachten Reden. Beides gehört untrennbar zusammen. Wir hatten gestern ein Brückenfest in Gera an einer Brücke über die Weiße Elster. Und da ging es darum, bei einem Podiumsgespräch, wie kann es eigentlich funktionieren, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns nach Deutschland kommen, Integration erfahren, Integration erleben. Und ich bin dann auch in dem Zusammenhang gefragt worden und ich musste sagen, eine Grundvoraussetzung für Integration ist, das Hören, das Hinhören, das bewusst Zuhören. Wir haben in diesem Text aus dem Matthäusevangelium gelesen, wer meine Worte nur anhört und nicht danach handelt. Das ist so interessant an der deutschen Sprache, dass man mit Worten spielen kann. Anhören ist was anderes als hinhören, als zuhören, als draufhören und was man sonst noch alles dazu sagen kann. Warum hat Gott seinem Volk das so eingeschärft? Weil es in der Natur des Menschen liegt, weil es in der Natur der Sache liegt. Das Gehör ist uns zwar geschenkt als einer der fünf Sinne, ein Sinn, der schon sehr zeitig im Leben getestet werden kann, wo man schon merken kann, kann unser Kind hören? Und es ist wichtig, dass Eltern in den ersten Lebenswochen, in den ersten Lebensmonaten darauf aufmerksam sind und dass auch das Gehör gereizt wird, dass es geweckt wird, dass es sich entfalten kann, dass es herausgefordert wird, das ist so wichtig. Aber das Gehör ist auch wohl nach Erfahrung der kundigen Leute das Letzte, was stirbt. Das heißt, es lebt in uns, es lebt mit uns und wir können darüber entscheiden, wie wir selber damit umgehen. Wir können uns eventuell dagegen schützen, dass wir über das Gehör terrorisiert werden und wir tun gut daran, damit aufmerksam umzugehen. Gott hat seinem Volk die 10 Gebote gegeben und das 5. Buch Mose heißt aus dem einfachen Grund im lateinischen Deuteronomium, weil es sozusagen die 10 Gebote wiederholt und entfaltet und dann wird in diesem Kontext dem Volk Israel gesagt, hört genau hin. Wenn ich dann aber lese und es euch so vermitteln möchte, du sollst es deinen Kindern einschärfen. Wie geht es euch jungen Leuten? Wenn euch jemand was einschärfen will, dann macht man doch am liebsten so oder hier rein, da raus. Wie geht das überhaupt, einschärfen? Jedenfalls nicht mit dem Nürnberger Trichter, sondern wir können unsere Kinder erziehen und ermahnen, wie wir wollen. Sie machen uns doch alles nach. Das heißt, ich werde das hören und verstehen, was ich auch beispielhaft im Leben dessen erleben und erfahren kann, der mir den Weg ins Leben auftun will. Und deswegen ist mir im Zusammenhang dieser Worte ein Bild aufgefallen, was wir gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen besonders erleben. Ich habe gestern, ich habe vorhin hier gesehen, ihr habt ja ganz viele Leute eingeladen zum Public Viewing und ich war gestern auch dabei. Wir haben auch in der Gemeinde so ein Bildschirm, wo man das sehr schön sehen kann. Was hat mich daran fasziniert? Die Mannschaft, die von einem Trainer geformt wird über Jahre bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Ihr wisst ja, nach der WM ist vor der WM. Was macht der Trainer? Er erzählt seinen Jungs immer wieder dasselbe und immer nochmal und dann macht er ihnen was vor, dann zeigt er ihnen, wie es geht. Und dann fordert er sie heraus, es selber zu praktizieren. Und er kritisiert. Aber was heißt kritisieren? Das heißt nicht fertig machen. Das heißt kritisch begleiten, hinterleuchten, darauf achten, Akzente setzen, herausfordern und herauslocken und das Gute stärken und nicht das Negative auf den Leuchter stellen. Kritik ist also grundsätzlich etwas Positives und manchmal habe ich den Eindruck, dass christliche Gemeinden oder dass sogenannte gestandene Christen eine Aversion haben, fast eine Allergie gegen alles, was Kritik heißt. Nein, Kritik ist hilfreich. Kritik soll uns fähig machen, fit machen für die Auseinandersetzung im täglichen Leben. Was passiert mit einem Trainer und seiner Fußballmannschaft, dass unsere Männer gegen Portugal mit 4:0 gewonnen haben? Das hat mich fasziniert. Das hat mir gezeigt, ja, die haben was gelernt. Natürlich haben sie auch eine Menge Glück gehabt. Aber dass sie gestern fast gescheitert wären, das zeigt, man kann nie genug lernen. Die Situationen, die können so dramatisch anders ausfallen, auch in unserem Glaubensleben, auch in unserem täglichen Leben, in den Auseinandersetzungen mit den Anforderungen des Alltags, dass wir mit Pauken und Trompeten baden gehen können. So ist das. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht etwa irgendeinen Trainer hier glorifiziere. Das liegt mir fern. Das sind Menschen wie wir auch, wie alle anderen auch. Wir alle können und sollen Trainer sein für Menschen, die wir einladen dürfen, den Weg des Glaubens an Gott zu gehen. Aber was gestern passiert ist, es hat mich trotzdem an etwas erinnert, nämlich an ein Wort der Bibel. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Können wir gut verstehen, wenn wir das Bild so vor uns sehen, nicht? Im richtigen Moment die Leute ins Rennen schicken, die das Blatt wenden können. Wie oft haben wir das von Gott geschenkt bekommen? Wie oft ist ein Mensch für uns ein Retter geworden, ein Helfer in der Not? Deshalb also bin ich sozusagen mit diesen Bibelworten mitten in der Fußball-WM schwanger gegangen und habe ständig Bilder gefunden, die mich angesprochen haben und die uns ansprechen können. Doch nur noch einmal zu diesem: Höre Herr, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Zum einen muss ich sagen, das ist etwas, wo ich gut verstehen kann, wenn ich höre, dass muslimische Menschen mit Christen kein Problem haben, wenn sie ihren Glauben bekennen. Dass sie mit Juden kein Problem haben, wenn sie ihren Glauben bekennen. Sie haben Schwierigkeiten damit, dass wir von Gott sprechen in der Dreieinheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber dass für uns Gott einer ist, auch in seiner Entfaltung in dreifacher Weise, das ist sicher für manchen, ganz gleich welcher Religion er angehört oder ob er nicht religiös ist, manchmal ein Problem. Gott ist, hat sich in Jesus zu erkennen gegeben, weil es auf diese Weise am ehesten möglich war, den Menschen, die nur anthropomorph denken können, so nahe zu kommen, dass sie verstehen können, ja, Gott ist wirklich so nah bei mir, er liebt mich wirklich. Er kann mich in seine Arme nehmen, er lässt mich seinen Herzschlag spüren, er leiht mir sein Ohr. Der Heilige Geist ist der Hauch Gottes, durch den er spricht, durch den er uns seine Wärme spüren lässt, durch den er uns ermutigt und herausreißt aus allen Ängsten. Und doch ist er der eine. Es gibt keinen anderen. Das hat aber auch Folgen für unser tägliches Leben. Wir leben in einer Welt und besonders ihr Jener lebt in einer Stadt, in der die Humanisten ihre Spuren hinterlassen haben und wo wir natürlich auch sehr viel kompatible Stellen finden, wo wir merken, ja, dieses Denken, das ist uns sehr nah. Aber es schließt nicht aus, sondern ein, dass wir glauben und bekennen können, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und wir können und wir dürfen alles auf ihn zurückführen und wir können und wir dürfen alles von ihm erwarten. Diese Haltung, die können wir praktizieren und wenn es uns gelingt, wenn es uns geschenkt ist, solch eine Haltung des Glaubens, des Vertrauens zu dem lebendigen Gott zu haben und zu praktizieren, dann dürfen wir das Wunder von Gott erwarten und erbitten, dass auch die nächsten Generationen daran partizipieren, daran teilhaben, sozusagen andocken und sagen, so wie meine Eltern, so wie meine Großeltern mit Gott gelebt haben, das wünsche ich mir auch. Das hat mich überzeugt. Das will ich auch in mein Leben integrieren. Und darüber hinaus, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wer euch hört, der hört mich, oder wer meine Worte hört und tut, der ist einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Ihr Lieben, das sind so markante, so grundlegende Worte, dass wir, wenn wir das einmal verinnerlicht haben, auch hinausgehen können und es anderen Menschen erzählen. Es gibt so viele Menschen in unserer Zeit, auch in einer aufgeklärten, naturwissenschaftlich geprägten Welt oder Stadt, es gibt so viele Menschen, die dringend nach einem Strohhalm suchen, an dem sie sich halten können, um ihr Leben zu retten, um den Sinn ihres Lebens zu finden. Was kann es da Schöneres geben, als Jesus zu kennen, der uns das Wunder geschenkt hat? Ich bin von allem, was mir in meinem Leben ein schlechtes Gewissen macht, eine kranke Seele macht, davon bin ich erlöst durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Ich darf es im Glauben erfassen, ich darf es hören und auf die Reise schicken, auf die weite Reise vom Kopf zum Herzen. Das ist der weiteste Weg, vom Kopf zum Herzen. Aber das darf ich für mich realisieren. Ich darf es dem anderen in verständlichen Worten sagen, zusprechen, im Namen Gottes ihn unter diesen Segen stellen. Und dann kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass ein Mensch sagt, ja, das ist meine Rettung. Das nehme ich an. Diesen Jesus, der soll auch in meinem Leben das Sagen haben. Der Apostel Paulus hat sich etwas ganz, ganz Großes vorgenommen. Wer den Römerbrief einmal genau von Anfang bis Ende liest, der findet im ersten Kapitel und im vorletzten Kapitel eine Zielstellung des Apostels Paulus. Sein Ziel war, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Und Gehorsam hängt existenziell mit Hören zusammen. Wenn ich nicht hören kann, kann ich nicht gehorchen. Aber wenn ich hören kann und verstehen und befolgen, dann bin ich auf dem Weg des Gehorchens und dann dürfen wir die Hoffnung haben, dass noch ganz viele Menschen in die Nachfolge Jesu kommen, dass noch ganz viele Menschen ihr eigenes Leben, ihren eigenen Alltag daran ausrichten und ermutigt werden, Gott zu vertrauen. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. So haben wir es in der Lutherbibel gehört und die Lutherbibel so im Ohr haben, die sind da sofort dabei. Wenn man aber tiefer nachschaut, dann merkt man, die Predigt ist in einem, ich sag mal, in einem doppeldeutigen Wort, sie kann als Predigt übersetzt werden, aber auch als Hören. Aus dem saloppen Reden von Menschen kennen wir, das ist eine Spreche. Genauso gut könnte ich jetzt sagen, Gott bietet uns eine Höre an. Er bietet uns was an zum Hören und es lohnt sich hinzuhören und zuzuhören.
Genau übersetzt müsste man sagen, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Und das ist ein total interessantes Wortspiel. Der Glaube kommt aus dem Hören. Unser Glaube erwächst daraus, dass Gott zu uns redet. Unser Hören erwacht am Wort Gottes. Ich wünsche uns von Herzen diese Erfahrung, dass wir uns auf das Wort Gottes einlassen, im Lesen und im Hören, und dass wir dann merken, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie bekamen ein schlechtes Gewissen über das, was sie getan hatten. Wir können aber auch sagen, als er oder sie das hörte, ging ihm das Herz auf und er konnte sich öffnen für die Liebe Gottes. Ich möchte deshalb diese zwei Begriffe noch einmal gegenüberstellen. Einmal im alten Bundesvolk. Gott hat seinem Volk die 10 Gebote gegeben. Wir wissen, es gab Schwierigkeiten, es gab Krisen, bis sie das endlich rezipiert haben, was da geschehen ist. Und dann in der weiteren Begleitung gibt Gott ihnen die Anweisung, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Gott allein. Und das sollst du tradieren, das sollst du überliefern, das sollst du weitergeben von Generation zu Generation. Und wenn dich deine Kinder fragen werden, warum feiert ihr diesen Gottesdienst, dann sollst du ins Plaudern kommen, dann sollst du es ihnen erzählen und entfalten, damit sie begreifen, was das für euer Leben bedeutet. Also, höre Israel, der Herr ist Gott allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und als Jesus einmal gefragt wurde, was denn das größte Gebot sei, dann hat er noch eins angeschlossen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist sozusagen eine Dreifachaufgabe, die Gott uns gegeben hat. Wir sollen Gott lieben, wir dürfen uns selber lieben und wir dürfen das Maß, wie wir uns selber lieben, wie wir uns selber annehmen können, zum Maß dessen machen, wie wir unseren Nächsten lieben. Das ist sozusagen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Gott uns ans Herz legt, damit wir merken, unser Leben ist wie ein Netzwerk und am Ende können wir mit Psalm 139 sagen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu groß, ich kann sie nicht begreifen, aber ich kann mich darin geborgen fühlen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, dies sei meine herzliche Einladung, dass jeder, der schon Jahre mit Gott unterwegs ist, ein Hörender bleibt, aber auch ein Sprechender, eine Sprechende. Und dass wir uns entzünden lassen, dass wir uns begeistern lassen von dieser Zuwendung Gottes in Jesus Christus, dass wir es anderen Menschen nicht verschweigen und dass wir diesen Prozess immer wieder neu in Gang setzen, dass Zeugnishafte, das Lohnende, das Wertvolle, das Aufbauende zu sagen, damit andere zum Hören kommen. Und wenn das so geschieht, wie es Paulus in Römer 10, Vers 17 gesagt hat, der Glaube kommt aus dem Hören, aber das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Wenn wir also selber Hörende sind und andere zu Hörenden machen, dann sind wir gesegnete Nachfolger Jesu. Im Johannes 15 hat Jesus gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Und wenn ihr das tut, dann wird Gott dadurch geehrt, dass ihr Frucht bringt. Die Früchte, das sind nicht unbedingt die Kirschen, sondern sind die Kerne. Die Früchte sind die Elemente, die selber wieder neues Leben hervorbringen. Lasst uns Menschen sein, die Gott darum bitten, uns zu stärken auf diesem Weg und immer wieder neu erfinderisch zu werden, das weiterzugeben. Amen.